Eröffnungsgedanke. Nun wage ich den ersten Gedanken aufs Ganze, und zwar den weitestmöglichen. Und ich hoffe, ja, ich denke schon, Sie damit zum Staunen zu bringen. In der 15 Milliarden Jahre andauernden Geschichte des Universums gibt es einen Moment, der für jeden und für jede und jeden von uns der bedeutsamste der Geschichte des Universums ist. Es ist der Moment, in welchem wir auf die Welt kamen. Anmerkung: Mit dem Moment meine ich die Zellverschmelzung zweier bestimmter Keimzellen zu einer Zelle. So klein haben wir als Mensch angefangen. Und seitdem haben wir uns zu dem entwickelt, was wir jetzt sind. Ich betone die Formulierung als Mensch, möchte jetzt aber nicht auf die aktuelle Debatte über andere Zeitpunkte eingehen, ab denen der Mensch ein Mensch sei. Mir kommt es in meinem ersten Gedanken aufs Ganze auf etwas anderes an, nämlich: Wir haben menschheitlich und als Einzelne eine Vorgeschichte von 15 Milliarden Jahren. Auf unser Sonnensystem mit der Erde entfallen hiervon etwa 4,7 Milliarden Jahre. Auf das Leben auf dem Planeten Erde 3,5 Milliarden Jahre. Auf die Menschheit seit der Art Homo erectus 2 Millionen Jahre. Diese ungeheure Geschichte war notwendig, damit wir sein können. Ich behaupte nicht, dass es jemand gewollt hat. Vielleicht am Schluss unsere Eltern. Ansonsten gilt das als Zufall oder Kontingenz. Aber ist das nicht trotzdem oder gerade deswegen ein faszinierender Gedanke, der Staunen macht? Irrtum, könnte jemand rufen. Außerdem grandios unbescheiden. Das Erstaunliche gilt doch für jedes Lebewesen, und dem Universum ist es völlig egal, ob es uns gibt oder nicht. Da möchte ich erwidern. Dass das Erstaunliche für jedes Lebewesen gilt, das gebe ich zu. Aber das macht den Gedanken nicht zum Irrtum, eher noch dramatischer. Dass es aber dem Universum egal sei, ob es dich und mich gibt, das stimmt nicht. Zwischen dem Universum und uns so zu trennen, ist durch die Evolutionstheorie überholt. Wir Menschen gehören zum Universum. Wir sind Teil des universalen Prozesses. Ja, wir sind dieses Universum, dem etwas egal ist oder nicht. Denn erst mit dem Menschen kommt ins Universum, was wir Denken nennen. Es dauerte einige Milliarden Jahre, bis aus Molekülen denkfähige Menschen wurden. Deren Denken aber kann universal aufs Ganze gehen. Dass es bei den anderen Lebewesen nur ähnlich ist, aber nicht genauso, liegt daran, dass sie nicht über sich und das Universum nachdenken können und nicht in der Sprache leben. Sie haben nichts zu sagen, weil sie nichts zu sagen brauchen. Welchen Unterschied das macht bezüglich unseres Umgangs mit ihnen, das kann ich jetzt nicht diskutieren. Und apropos grandios unbescheiden, ich halte mich hier an das anthropische Prinzip des Physikers Stephen Hawking. Es ist richtig, zwar hat kein Mensch den objektiven Außenstandpunkt als Beobachter, weil wir ja im Geschehen sind, das wir erklären wollen. Aber da wir aus demselben Zeug sind wie das, was wir erkennen wollen, dürften die Aussagen unseres zirkulären Sprechens doch nicht voll daneben gehen. Stephen Hawking formuliert das etwas vorsichtiger, so auch etwas vornehmer. Wir sehen das Universum so, wie es ist, weil wir nicht da wären, um es zu beobachten, wenn es anders wäre. Also bleibe ich bei meinem ersten Gedanken aufs Ganze, und schön wär's, wenn jetzt jemand sagen könnte, doch, der Gedanke hat was. Diese vorsichtige, beliebte Redensart sagt noch nichts Genaues, aber sie gibt kund, dass hier etwas zu spüren ist, nämlich Atmosphäre. Und Staunen gehört zum Atmosphärischen. In dieser Atmosphäre sind drei Schichten unterscheidbar und denen entsprechen drei Weltverhältnisse oder drei Dimensionen menschlichen in der Weltseins: die wissenschaftliche, die ästhetische und die religiöse. Im Staunen überwiegt das Erleben, die ästhetische Dimension. Staunen erhält aber auch die Wissbegierde. Und es enthält die religiöse Dimension, nämlich als Ehrfurcht und Bewunderung. Das hat Max Planck als ein Resultat seiner Forschung zum Ausdruck gebracht. Und manche haben es vielleicht spiralförmig geschrieben auf einem Poster in meinem Raum N207 gesehen. Die Endlosigkeit des wissenschaftlichen Ringens sorgt unablässig dafür, dass dem forschenden Menschengeist seine beiden edelsten Antriebe erhalten bleiben und immer wieder von Neuem angefacht werden: die Begeisterung und die Ehrfurcht. Auf diese drei Dimensionen möchte ich nun im Zusammenhang meines Themas etwas genauer eingehen und dabei deutlich werden lassen, dass diese Theorie lebenspraktische Folgen haben kann.